Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sozialgespräch-Podcasts. Heute geht es um Ethik und Digitalisierung und da ich selber davon ja nur so bedingt Ahnung habe, habe ich mir einen spannenden Gesprächspartner, Lukas Findeisen, dazu eingeladen. Der forscht nämlich auch zu diesem Thema und arbeitet neben seiner Arbeit und Forschung an der Hochschule auch beim Roten Kreuz Baden-Württemberg an dem Thema Digitalisierung, hat also Theorie und Praxis, was ich eine sehr spannende Mischung finde. Kleiner Teaser, Lukas wird auch eine Rolle spielen bei der kommenden Review des Fairphone 3, die in absehbarer Zeit bei mir im Blog, auf YouTube und im Podcast zu finden sein wird. Und wenn ihr gerade Geräusche im Hintergrund hört, das sind unsere Kater, die gerade wieder am Spielen sind. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Und wenn ihr Kommentare habt, Fragen dazu oder einfach Lukas was mitteilen wollt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren. Links immer in den Shownotes und vor allem auch im Blogartikel zur Folge. Viel Spaß euch! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sozialgespräch-Podcast. Ihr habt es im Teaser kurz gehört. Es geht um ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, Ethik der Digitalisierung. Und da ich von solchen Themen ja nicht so extrem viel Ahnung habe, habe ich mir einen Gast eingeladen, der Ahnung hat davon und sogar forscht am Thema. Willkommen, Lukas.
Hallo, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Lukas, wir beide haben uns kennengelernt bei CareHack Corona, dem Hackathon. No. Ja. Mancher wird dich vielleicht daher noch kennt aus den Videos, aus der Aufzeichnung, vielleicht auch aus den Retrospektive, die bis jetzt online sein könnte, wenn ihr das hier hört. Für die, die dich nicht kennen, stell dich bitte einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, also hallo, ich bin Lukas. Ja, ich bin selber, ich habe gerade zwei Hüte auf. Ich bin zum einen wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Karlshochschule in Karlsruhe, gibt der Name ja auch, und forsche da zum Thema Ethik in der Digitalisierung mit besonderem Bezug zu Führung und Management. Also so ein bisschen die Frage, wie verändert sich unsere Gesellschaft, aber wie verändern sich auch Organisationen und Kulturen eigentlich durch die Digitalisierung? Welche Dilemmata können dadurch entstehen und wie können wir angehende oder Führungskräfte darauf vorbereiten, da Entscheidungen treffen zu? Und zum anderen arbeite ich auch beim Roten Kreuz hier in Baden-Württemberg und referiere da zu Digitalisierung und soziale Innovation. Das heißt, ich habe ein bisschen Theorie und Praxis, wo ich sehr dankbar bin. Bei dem einen darf ich ein bisschen rumspinnen, bei dem anderen muss ich es dann auch noch machen.
Das ist auch eine sehr spannende Mischung, weil dein wissenschaftlicher Auftrag hat ja schon auch, korrigier mich, bis zum gewissen Grad etwas mehr wirtschaftlichen Einschlag schlicht und ergreifend und Orientierung, auch so Unternehmen in der Wirtschaft, Konzerne sich anzugucken und sowas. Jetzt arbeitest du in der Wohlfahrt. Wie kommt es zu dieser Dualität? Also wie kommst du von diesem Forschungsgebiet in die Wohlfahrt? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, mit dem Thema könntest du ja theoretisch auch, ich sage jetzt mal Daimler oder sonst wo, jetzt nicht so schlecht Geld verdienen potenziell.
Ja, das ist definitiv so. Also ich bin selber Medizintechniker vom Hintergrund, also habe Bachelor und Master Medizintechnik und Mikroelektronik gemacht, auch war bei verschiedenen Großunternehmen mal, habe da mitgearbeitet und dann irgendwie mir überlegt, was möchte ich überhaupt mit den Sachen, die ich gelernt habe, anfangen? In welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich wirklich auch irgendwie vielleicht Mehrwert für diese Gesellschaft bewirken? Und so bin ich dann zum einen bei der Karlshochschule gelandet, die ein bisschen das die Sonderheit hatte. Sie steht unter dem Motto Rethinking Management. Also wir gehen in die Richtung, sagen, so wie wir gerade denken, das kann nicht aufgehen. Wir wissen alle, wir fahren mit dem Zug gerade runter und wir hoffen alle so ein bisschen, dass wir in dem letzten Wagen sitzen, der oben auch hängen bleibt. Aber das wird halt nicht so sein. Also brauchen wir eine neue Form des wirtschaftlich Denkens. Und da setzen wir als Karlshochschule ein bisschen an. Und wir haben auch eine Non-Profit-Orientierung. Das ist auch ganz spannend. Also wir kooperieren da nicht auch mit dem Roten Kreuz, AWO, viele lokale Initiativen, die brauchen ja auch genauso Management und Führung. Also es ist ja nicht so, dass nur die Wirtschaft irgendwie organisiert sein muss. Das wollen ja alle nicht.
Morga wäre auch in der Wohlfahrt manchmal ganz hilfreich, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, es gibt durchaus Verbindungen, es gibt Anknüpfungspunkte zwischen Forschung und Arbeitsfeld auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen, weil wenn viele Digitalisierung hören, wir hatten es im Vorgespräch auch kurz, dann denken sie an Sachen wie VPN, Tools, Technik. Wenn es gut läuft, Smartphone, Remote-Arbeit, jetzt gerade ja mit Homeoffice und so, ne? Also da
Kurs,
fallen
ja.
einem viele Schlagworte ein, die sehr technisch geprägt sind. Es das heißt, deine Forschungsrichtung Ethik der Digitalisierung, da stellen sich jetzt natürlich vielen Leuten sofort die Frage, was hat denn bitte Ethik mit Digitalisierung zu tun?
Ja, ich finde es auch immer noch eine spannende Frage. Also ich befasse mich jetzt seit 1,5 Jahren damit und ich glaube, auf die Frage, was ist Ethik überhaupt, kann niemand so richtig eine gute Antwort geben.
Das
Also,
stimmt.
was ich gelernt habe, ist über die letzten 1,5 Jahre, wenn ich gesagt habe, ich mach was mit Ethik, dann denken alle, ich forsche daran, was eigentlich die richtige Entscheidung ist. Oder eine ethische Entscheidung, denken viele, sei die richtige Entscheidung. Und was ich eigentlich eher so auch im Studium der Ethik, die verschiedenen Philosophen gemerkt habe, ist, Ethik ist nicht die richtige Entscheidung. Ethik ist auch eigentlich mehr eine Art, eine bestimmte Entscheidung zu verhandeln. Sie bietet verschiedene Perspektiven. Das ist die Tugendethik, die Pflichtethik, also Deontologie oder die Konsequenzethik. Und dann kann ich halt überlegen, okay, wie aus diesen Perspektiven will ich die Entscheidung bewerten? Und bei der Digitalisierung werden ja enorm viele Entscheidungen getroffen. Also es werden natürlich einmal diese Hardware-Entscheidungen getroffen, die auch inzwischen, das ist ja auch sehr spannend, dass die ganzen Digitalisierungsfragen landen bei den IT-Leuten, die aber nur für Hardware ausgebildet sind. Das heißt, mit den ganzen anderen Fragen, die noch kommen, sind die vollkommen überfordert. Denen ist es relativ gleichgültig, wie die Kanalstruktur aufgebaut ist, wie ein Meeting abläuft. Aber auf einmal bestimmt Digitalisierung und auch die Tools, die Umgebung, die wir nutzen, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist für mich auch Digitalisierung. Das kann ich ja auch sehr bewusst manchmal nutzen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Microsoft Teams arbeite, wo ich maximal zur Zeit, das wollen sie ja bald ändern, hier Leute sehen kann, und ich weiß, ich habe ein Meeting mit 50, dann kann ich ja eine bewusste Entscheidung treffen. Mache ich das jetzt in einem separaten Tool oder mache ich das da drin, wo die Leute mir quasi zuhören müssen, weil niemand wird wirklich anfangen, da ein Gespräch zu führen oder sich zu beteiligen.
Gleichzeitig erlebe ich es zumindest so, korrigiere mich, dass die Leute, die sich mit Ethik beschäftigen, oft jetzt nicht so diese Brücke in Richtung praktische Digitalisierung finden. Also vielleicht noch so dieses, da kommt es oft zu dieses, ja, Datenschutz, ich sage ja, aber Datenschutz und Ethik, dann ist nur sehr bedingt. Also sie haben vielleicht auch Schnittpunkte, aber es ist nicht das Gleiche auf jeden Fall. Und die meisten, die sich mit Ethik befassen, sagen dann, ja, ist ja gut, aber ich verstehe zu wenig von dieser Technik, um zu realisieren, wo ist der Connect zwischen den beiden.
Ja.
Und das ist ein sehr spannendes Feld an der Stelle, oder?
Ja, da also gibt es ja super viele Überschneidungsebenen. Sei es manchmal ein sehr bekanntes Beispiel, dass der Google Image Recognition Algorithmus, der markiert schwarze Leute gerne als Tiere, also als Affen. Oder ein anderes Beispiel, weil der halt entwickelt wurde von Leuten, die halt weiß und meistens männlich waren. Die haben nicht daran gedacht, dass jemand anders vor der Kamera laufen könnte. Oder ein anderes Beispiel ist, dass in vielen Jobportalen Jobpositionen mit mehr als 60.000 Euro nur Männern angezeigt werden, weil halt irgendwie die Datengrundlage hat ergeben, dass das ja sonst auch nur Männer sind, die das besetzen. Oder noch ein sehr schockierendes Beispiel, finde ich, ist in den USA das Rechtssystem. Sehr viele Rechtsprechungen sind da automatisiert. Das heißt, und teilweise werden sie schon wie im Minority Report vorweggenommen. Das heißt, jemand wird wirklich angeklagt und verhaftet für eine Entscheidung, die er wahrscheinlich tun wird, auf Basis der Datengrundlage. Jetzt ist es aber so, dass auch wieder Schwarze 9-mal öfter plötzlich das Risiko haben als Weiße. Ist das noch fair? Also, da muss man halt sagen, das ist halt auch Digitalisierung und der Mensch schafft das irgendwie, das System drumherum.
Entschuldige, aber nur kurz eingrätschend, weil mancher Zuhörer wird jetzt sagen, na ja, aber Technik und Algorithmen sind doch neutral, die diskriminieren ja nicht. Was richtig ist, solange, und da kommt der entscheidende Punkt, du hast es gerade schon angesprochen, solange die Erschaffer der Algorithmen tatsächlich auch diskriminierungsfrei sind. Und das ist halt oft nicht gegeben. Und da werden halt, wie du es vorher angesprochen hast, mit der Gesichtserkennung und den Menschen mit dunkler Hautfarbe schlicht und ergreifend eigene Vorbehalte dann auch strukturell diesen Algorithmen mitgegeben. Und wir haben noch viel zu wenig Mechanismen, um da auf Diversität auch wirklich zu achten an der Stelle.
Ja, das ist ja auch schwierig. Ich meine, wir kriegen es ja kaum hin, in einem Büro divers zu arbeiten. Also, das ist ja eine Herausforderung, die hat jedes Recruiting-Team. Und jetzt auf einmal, und die Skalierung ist ja eine ganz andere geworden. Jetzt entwickeln 5 Leute einen Algorithmus, der plötzlich das Leben von Milliarden von Menschen beeinflussen kann, wenn man Pech hat. Und das sind halt auch Entscheidungen, auf die müssen sich Organisationen auf der Wohlfahrt ein bisschen vorbereiten. Dass wenn man solche Systeme nutzt, sowohl die Organisation intern verändern werden, aber auch den Outreach extern.
Ja, massiv. Vielleicht als einhakendes Beispiel auch gleich mit der Frage in deine Richtung, weil das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was kann ein Verband eigentlich tun? Weil natürlich ist es ein Lobbythema oder sollte es sein, sozialpolitisch,
Ja.
fein. Aber wir wissen beide, die technische Kompetenz ist es nicht immer unbedingt vorhanden im Verband,
Ja.
um das wirklich bewerten zu können. Da braucht es einen Partner, CCC oder
Ja.
andere. Na, aber so ein klassisches Beispiel für mich ist, weil ich auch mit Inklusion mich beschäftige, so das Thema Sprache, Sprachassistenten, Sprachausgabe, Spracherkennung, all dieses Ding. Und wenn du dich halt damit beschäftigst, findest du halt raus, die ganzen Sprachalgorithmen und Co. werden halt von 4 oder 3 bis 5 Unternehmen weltweit wirklich gesteuert und gebaut. Da ist halt nicht viel mit Unabhängigkeit, egal wer es einbaut bei sich, aber die Quellen sind halt sehr überschaubar. Und es gibt halt, zumindest kenne ich nur die, genau eine Open Source Ansatz der Mozilla Foundation, die halt mit Open Voice, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, aber versucht, eine Open Source Lösung oder Alternative zu schaffen. Und halt zum
Ja.
Beispiel auch sagt, ja, wir brauchen aber halt sehr viel mehr Voice Sampler, sehr viel mehr Stimmenbeispiele. In meiner Naivität war meine erste Hoffnung oder Reaktion, warum haben jetzt nicht alle großen Sozialorganisationen schon dazu aufgerufen, Stimmbeispiele der Mozilla Foundation zu schicken, damit wir eine offene Alternative haben und nicht abhängig sind von 3 bis 5 kommerziellen Anbietern weltweit.
Das ist auch einer
Aber
der
das ist so
Gründe.
das Gefühl, dass es das noch nicht realisiert ist. Wie nimmst du so Entwicklungen wahr?
Da stimme ich dir absolut zu. Die Herausforderung ist ja auch, wem gehören Daten überhaupt? Das ist ja eine vollkommen
Ja.
ungeklärte Frage. Und wie geht es mit Daten überhaupt weiter? Im Moment werden sie
Ja.
monopolisiert. Viele Unternehmen haufen sie an und teilen sie dann nicht mehr wirklich. Und was passiert da als nächstes? Und wie entwickelt, das ist ja auch eine geopolitische Frage. Werden wir in Zukunft, werden wir ein globales Internet haben oder viele nationale Internete, die an kontrollierten Punkten verbunden werden? Es gibt ja gerade sehr viel digitale Diktaturen, die sich da einkaufen und bedecken mit Technologien, die diese Datenmassen zu lenken, ganz relativ einfach sind. Und ein Modell, das ich sehr schön finde, das heißt Shared Data Mandate. Und das ist quasi die Idee, dass Daten per se anonymisiert öffentlich sein müssen. Das heißt, ein Unternehmen, egal wie es heißt, egal wie viele Daten es gesammelt hat, die gesamten Datensätze müssen auf einer staatlich regulierten Plattform öffentlich sein. Und die Innovation selber liegt dann eigentlich, und das ist ja gerade der Fall, nicht mehr darin, wie kann ich möglichst viele Daten sammeln, sondern wie kann ich diese möglichst intelligent auswerten, um Insights zu gewinnen und so einen Mehrwert zu schaffen für unsere Gesellschaft. Und da liegt natürlich wieder auch die Frage zusammen, was ist überhaupt Mehrwert? Wo ich glaube,
Ja,
dass wir
das
nicht.
würde so ein bisschen egalisieren, diesen Vorteil eliminieren, den Google, Microsoft und Co. einfach haben, weil sie einfach die größeren Datenbanken haben. Das muss man natürlich sagen, sowohl Google als auch Microsoft geben der Open Data Foundation eine Menge Daten und stellen viel öffentlich, aber sie entscheiden halt selber, was sie öffentlich stellen. Und egal, welche Intention man ihnen unterstellt, man möchte sich jetzt nicht darauf verlassen, dass das nächste Management das immer noch so sieht, schlicht und ergreifend.
Das Spannende bei Microsoft ist ja auch selber, dass das Geschäftsmodell von Microsoft, die sind wesentlich liberaler, wenn es darum geht, Daten preiszugeben, weil sie kein Geld mit Daten verdienen. Also sie verdienen ja Geld mehr mit den Tools zur Auswertung der Daten.
Richtig.
Google kommt dann auch schon in eine andere Richtung. Es gibt auch spannenderweise ausgerechnet von der deutschen Regierung, da ist die internationale Welt gerade sehr überrascht, einen Vorsprechen, ich kann mal nachgucken, wie das Projekt heißt, ein Vorpreschen mit einem Projekt, wo quasi alle Unternehmen gebeten werden zu unterschreiben, um eben diese freie Datenplattform zu schaffen. Und das ist auch wieder, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, was verbinden Leute mit Digitalisierung, auch mit Ethik? Viele denken nur an Hardware, an Dinge, die man greifen kann, aber Algorithmen beeinflussen jeden Bereich unseres Lebens. Und zwar wirklich jeden. Unsere Kaufentscheidung, unsere Partnerwahl, die Nachrichten, die wir lesen. Und was ich glaube, was man machen kann, um auch darauf einzugehen, ist eine gesunde Digitalkompetenz innerhalb einer Organisation aufzubauen. Gerade ist, wie ich die Situation sehe, haben wir meistens in Organisationen haben wir einige wenige Experten. Meistens so auf 100 Leute kommen so 4 bis 8 Leute, die wirklich die Digitalität, die Hardware verstehen, die Software verstehen und wann, wo, wie Daten anfallen. Aber eigentlich bräuchten alle 100 ein gesundes Mittelmaß. Also man braucht nicht so einige wenige Experten. Und das sind ganz konkrete Maßnahmen, die man, also manchmal auch, es fängt an mit so ein bisschen so einer Selbsteinschätzung. Sind alle meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Lage, ihr Profilbild zu ändern? Sind alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Lage, ein geteiltes Word-Dokument zu öffnen? Das sind so die unteren Ebenen der Digitalkompetenz. Die höheren sind dann so Sachen wie, ändern alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle 3 Monate ihr Passwort, was theoretisch das Richtige wäre. Und alle grinsen jetzt so ein bisschen so, oh, wow, alle 3 Monate, aber
Ja.
das wäre dann quasi ein Indikator für höhere Digitalkompetenz. Und ich glaube, das befähigt dann auch, in ethischen Situationen Entscheidungen zu treffen. Wenn
Ja.
man sich bewusst ist, was wo passiert. Wenn ich halt nicht weiß, was passiert, dann mache ich das, was sich für mich intuitiv das Richtige anfühlt. Und dieses intuitive Gefühl beruht ja meistens auf den Informationen, die wir wieder durch Algorithmen zur Verfügung gestellt bekommen haben. So, es geht sich ein bisschen im Kreis.
So ein bisschen. Ja, und da auch die Frage an dich. Das klingt jetzt natürlich alles sehr, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich bin jetzt aber nicht auf Direktionsebene, Verbandsleitung, ne, ich mache meinen Job im sozialen Bereich, ich arbeite mit meinen Klientinnen und Klienten. Wir gucken vielleicht sogar darauf, dass die so medienkompetent sind wie möglich, die Risiken kennen, die sie im Alltag betreffen. Inwiefern, was kann ich denn tun, dass eine Organisation sagen sollte, wir müssen Guidelines etablieren? Fein. Aber jetzt mal auch jenseits der Arbeit vielleicht. Was heißt das vielleicht für meinen Alltag als das einfacher Konsument möglicherweise? Wie kann ich mich da verhalten? Was bedeutet das für mich denn überhaupt? Oder ist es vielleicht ein Metathema, das ich ignorieren kann, weil betrifft mich jetzt eh nicht?
Ich glaube, die Entscheidung ist zu ignorieren, kann man treffen. Wäre für mich persönlich jetzt, glaube ich, nicht die richtige. Ich sehe da irgendwie auch die Möglichkeit, dass man sich selbst sehr empowern und befähigen kann in dem Bereich gerade und auch irgendwie nochmal eine neue Ebene. Also es fühlt sich eigentlich gut an, wenn ich weiß, was ich tue und auch irgendwie, wenn ich eine Art von, also die Lehre des Managements ist ja eigentlich die Lehre des, wie kann ich Macht auf meine Umgebung ausüben. Und genau das würde ich auch Leuten empfehlen, irgendwie sich die Zeit nehmen zu hinterfragen, was passiert hier gerade um mich herum. Es gab mal eine interessante Studie, also das was, wie hieß die? Reasons for Disconnecting of Civic Engagement and Changemaking oder so, wo geguckt wurde, was sind die
Okay.
Hauptgründe, warum Leute eigentlich sich nicht mit so Themen befassen oder Herausforderungen vor denen. Und der Hauptgrund waren meistens tatsächlich die Freundes- und Familienkreise. Dass in dem Moment, in dem jemand angefangen hat, sich kritisch mit einem Thema auseinanderzusetzen, gab es einen auf den Deckel von den Peers, von den Freunden, so, ey, was machst du denn da? Und so weiter. Und das war die größte Hürde. Und ich glaube, dann kann man an alle, die gerade zuhören, ey, ihr seid auf dem richtigen Weg dahin. Also wenn ihr anfangt, das zu hinterfragen, wenn ihr das hier schon hört, das zeigt ja schon, dass ihr auch eine Entscheidung getroffen habt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da kann ich nur sagen, es ist kein einfacher Weg, der danach dann kommt, weil man viele, glaube ich, Wahrheiten, die man als gegeben genommen hat, anfängt zu hinterfragen. Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man gar nicht mehr weiß, was für Entscheidungen darf ich überhaupt noch treffen.
Ja.
Und da, wenn ihr an dem Punkt seid, das fühlt sich dann blöd an, aber dann hat man wieder irgendwie eine neue Stufe für sich selbst, glaube ich, gefunden. Und mit Leuten darüber zu reden, den Konflikt einzugehen, ich glaube, das ist da schon extrem hilfreich.
Ja, aus eigener Erfahrung würde ich behaupten wollen, du musst auch eine gewisse Ambivalenz aushalten, wenn du anfängst, dich zu beschäftigen damit. Weil, also wir reden nachher noch für einen anderen Podcast oder Review über das Fairphone, das ich ja auch liegen habe. Und wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und halt auch so die Gedanken machst, na, was ist jetzt fair, welches Geschäftsmodell basiert auf Ausbeutung, welches vielleicht nicht so sehr, dann kommst du an den Punkt, wie ich halt auch, der sich einerseits Gedanken macht, eigentlich wäre es doch cool, lokalen Handel zu fördern und nachhaltige Geschäftsmodelle. Und andererseits ist es, wenn es dumm läuft, Amazon halt doch der schnellere Weg, um Dinge zu bestellen und da zu haben. Und das ist eine gewisse Ambivalenz, weil andererseits weißt du ja schon, das solltest du jetzt nicht tun, aber du tust es halt trotzdem, weil es manchmal wirklich der einfachste Weg ist und du vielleicht nicht bereit bist, durch drei Reifen zu springen, damit es auch funktioniert, möglicherweise einfach noch einen anderen Weg. Und die Ambivalenz ist ja auch nicht ganz einfach auszuhalten. Einerseits zu schreien, hier, wir müssen es besser machen und andererseits selber zu genau zu wissen, nee, mache ich aber nicht besser.
Man kann auch, glaube ich, gar nicht alles besser machen, da muss man mit leben. Also das ist so dieses, das ist ja auch das Schwierige, weil was soll ich jetzt machen? Ich stehe davor und ich kann nicht alles ändern, soll ich es dann direkt lassen? Dass man irgendwie, man muss ja eine gewisse Ungewissheit aushalten können. Also wenn ich mir eine Kompetenz wünschen dürfte für unser Zeitalter, wäre es die Fähigkeit, Komplexität zu halten. Und es ist auch einfach, also blöd gesagt, es ist scheiße frustrierend, wie komplex unsere Welt geworden ist. Also es macht manchmal wirklich keinen Spaß mehr, egal was man tut, man muss über irgendwas nachdenken. Und ich persönlich, ich glaube da irgendwie so einen gesunden Kompromiss für sich zu finden, dass man sich selbst nicht kaputt macht, aber trotzdem irgendwie noch konstruktiv mit seiner Umgebung umgeht. Humor hilft, ist auch ein Coping-Mechanismus.
Oh ja.
Also das glaube ich, hilft da so ein bisschen aus. Und was du eben meintest, diese ganzen Ebenen, auf denen halt gerade auch die Veränderung antrifft. Eine Zahl, damit befasse ich mich auch ein bisschen, halt wegen Geschäftsmodellen mit der Natur umgehen, die ich immer sehr prägnant finde, ist, dass inzwischen der CO2-Verbrauch, der durch quasi unsere Cloud-Server und so weiter entsteht, genauso groß ist wie der vom gesamten Flugverkehr. Und ja, das ist den Leuten halt auch gar nicht bewusst, dass wenn ich eine Staffel bei Netflix streame, es ungefähr genauso viel CO2 verbraucht wie ein Flug von Hamburg nach New York. Also das ist, wir haben da ja auch gar keine Verhältnismäßigkeit mehr in unserem Alltag. Auf einmal kaufe ich Bio ein, aber ich treffe wieder eine andere Entscheidung, ohne das zu wissen, die so viel und auch noch so viel in eine andere Richtung geht.
Ja, und das ist tatsächlich was wirklich auch schwer macht. Weil du kannst natürlich jedem, der sich da aktiv engagiert, vorwerfen, du machst es ja selber nicht besser. Und irgendwas wird halt immer stimmen an der Stelle so. Dennoch, ich versuche immer, alle Folgen so auf einer praxisorientierten, positiven Note ausklingen zu lassen. Deswegen einfach die Frage, wenn ich jetzt es gehört habe, bei vielem genickt habe und gesagt habe, ja, da sollte ich mal ran. Was würdest du jemand mitgeben, der oder die sich jetzt gedanklich damit etwas mehr befassen möchte und vielleicht sagt, okay, ich möchte zumindest mal anfangen, mir anzugucken, was sich ethisch auch in meinem Alltag fällt, aber auch in der Arbeit, auch im sozialen Bereich digital hinterfragen kann. Das ist so ein guter Einstieg. Wo könnte ich möglicherweise starten? Weil es gibt ja tausend Enden, wo ich das Ding aufdröseln könnte.
Es gibt natürlich die kleinen Sachen im Alltag, dass man probiert, keine Anhänge zu verschicken, sondern Links zu einer Cloud. Das Hochladen, Runterladen spart man einmal. Das ist schon wieder ungefähr eine Waschmaschine vom Stromverbrauch. Dann gibt's natürlich, glaube ich, auch so Avocado-Storen, wie sie alle heißen. Es gibt viele Möglichkeiten zur nachhaltigen Mode. Da kann man, glaube ich, Kleinigkeiten machen. Eine Möglichkeit ist natürlich das Fairphone, von dem ich sehr begeistert bin. Ich bin auch tatsächlich seit der ersten Generation dabei. Und das dritte kann man jetzt immerhin verwenden.
Ja, Respekt.
Das brauchst du mehr. Das war sehr viel Idealismus. Also das muss man nicht tun.
Ja.
Und sehr viel nicht akzeptieren wollen, dass es auch anders geht. Also es muss doch möglich sein, dass wir ein gutes Produkt hinkriegen und nicht Kinderblut dranhängt. Also wir haben als Menschheit so viel geschafft, aber das kriegen wir nicht hin. Und jetzt bin ich das dritte tatsächlich, das ist das erste, wo ich sagen würde, das funktioniert richtig gut. Also das ist ein altfähiges Handy, mit dem man arbeiten kann. Also ich habe ja auch sehr viel so Messenger, keine Ahnung, da drauf. Also das ist auch eine Möglichkeit, glaube ich, eine Kleinigkeit zu verändern. Und dann, wenn man sich den Diskurs nicht scheuen. Also ich habe sehr oft die Situation, dass ich ja wegen Ethik, Digitalisierung Leute so ein bisschen mich testen. Wie ethisch ist er denn so ein bisschen? Und dann kommt zuallererst sowas wie, ja, du fliegst doch auch viermal im Jahr. Und dann sage ich, stimmt, ich fliege einmal im Jahr und dreimal nehme ich dann doch den Zug von Berlin nach Stuttgart. Mhm. Also die Verhältnismäßigkeit, man muss nicht sofort alles ändern. Ich darf noch Dinge tun, aber ich kann sie ja gucken, ob ich eine andere Alternative finde. Danach kommt dann meistens die Frage nach den Klamotten. Da bin ich inzwischen sehr stolz, dass ich quasi nur Anziehsachen habe, die ich sagen kann, die sind nachhaltig hergestellt. Und wenn sie dann nicht haben, dann kommt die Frage nach dem Handy. Und das ist dann der Moment, wo ich sehr genüsslich mein Fairphone ziehe, weil ich weiß, ich habe es.
Ja, also es gibt eine Menge Anknüpfungspunkte über das Fairphone, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben es gerade ein paar Mal erwähnt. Es wird bald, wahrscheinlich kommt diese Folge hier deutlich davor, aber bald wird es eine Review auf dem Blog geben mit Video und Ausschnitten aus dem Podcast auch von Lukas, unter anderem eine der Meinungen aus der Praxis, wie das Fairphone 3 so performt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne? Ihr wisst, wo ihr das findet. Wo ihr das findet, ist aber auch ein gutes Stichwort, dich zu fragen, Lukas, in Richtung Ende. Wenn ich mich jetzt interessiere für das, was ich gehört habe, dich und deine Arbeit interessiere, wo finde ich denn zu dir und zum Thema online mehr?
Also zu mir, mich einfach googeln. Oder weiß ich nicht. Ich habe mir letztens einen Twitter-Account gemacht. Viel zu spät. Mir wurde schon gesagt, Twitter sei tot und ich sei zu spät da.
Twitter lebt. Alles gut.
Twitter lebt?
Okay. Ja, sagst, Twitter lebt.
Twitter lebt. Nee, ich glaube, man findet mich online. LinkedIn freue ich mich über jede Anfrage und jede Frage. Ich glaube, E-Mail sagt man wahrscheinlich nicht live am besten. Da tut man sich dann gefallen, oder?
Das kommt drauf an, wie viel Spam du möchtest. Aber hey, was ist deine Entscheidung? Also wir werden alle Kontaktdaten verlinken, auf jeden Fall in den Shownotes und im Blogartikel. Liebe Zuhörer, ihr kennt das schon, wie immer. Wo findet man mehr zu deiner Arbeit und zu deinen Themen potenziell?
Auf der Website der karlshochschule.org. Mhm. unter dem
Okay.
CENS-Projekt. Also ich arbeite an einem größeren Projekt, das heißt Center for Civic Engagement and Responsible Management Education. Also wir machen Service-Learning-orientiertes Lehren und Lernen für unsere Studierenden, weil wir sagen, Lernen findet eigentlich nur in Erfahrung statt. Und eine der roten Linien ist auch sowas, das nennen wir Embodied Ethicality, also Verkörperung der Ethik, die ich selber leben möchte. Und da findet ihr da ganz viele Informationen zu. Und kann ich sehr empfehlen, mal einen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, auch einige Publikationen sind verlinkt, nicht alle von mir. Und genau, ansonsten googeln, also mit Leuten darüber reden, das Kneipengespräch suchen, wenn es dann wieder draußen möglich sein wird. Bin immer wieder erstaunlich, das ist auch das Spannende, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute zu diesem Thema wissen. Wenn man dann das Gespräch bucht und auch in der Lage ist, es auf eine Art und Weise zu führen, dass niemand das Gefühl hat, er oder sie hat es falsch gemacht, dann wissen die Leute unglaublich viel dazu. Also eigentlich alle haben sich schon Gedanken gemacht. Und das finde ich faszinierend.
Ja, ich glaube, auf irgendeiner Ebene ist halt jedem auch so ein bisschen klar, dass die Art und Weise, wie so Dinge zusammenhängen und wie manche Systeme funktionieren, die sehr bequem sind, halt auch nicht so hundertprozentig tragfähig sein kann eigentlich. Also irgendwo, das Grundgefühl hat ja jeder inzwischen, glaube ich zumindest. Und das hat man jetzt ja auch in der aktuellen Corona-Krise so ein bisschen gemerkt, dass Leute sich Gedanken gemacht haben, ist so eine Verzahnung, ist so eine enge Taktung tatsächlich noch Mittel der Wahl? Weil es kann ja sehr schnell, wenn wir jetzt merken, aus dem Gleichgewicht fliegen halt. Und dann auf einmal funktionieren die ganzen schönen Systeme nicht mehr, die da ineinander greifen. Und ich glaube, den Gedanken haben alle so im Hinterkopf, aber die meisten wollen sich halt nicht zwingend beschäftigen, was ich verstehen kann, weil das kann halt sehr, sehr nervig sein, einfach auch.
Man muss ja noch nicht mal so, also nicht mal so gut in Mathe sein, um sich zu überlegen, dass wenn 500 Millionen Menschen ein Drittel der Weltressourcen verbrauchen und wir
Wenn
eigentlich
das schief geht.
7 Milliarden Menschen sind, dass das irgendwo nicht gut gehen kann in der Zukunft.
Ja, die Balance geht da nicht so ganz auf, so in der Gleich. Also ich bin echt schlecht in Mathe, aber das erschließt sich auch mir vom Verhältnis her. Das funktioniert nicht so richtig. Nee,
Ja,
es ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, viele auf irgendeiner Ebene das Gefühl haben, schwierig, passt doch nicht ganz so,
und
glaube ich
viele
schon.
wollen auch was anders machen. Also das merke ich auch. Wenn man die ersten Wege hat, ich kenne Menschen, die blühen richtig auf, sobald sie dann irgendwie ihre ersten kleinen Entscheidungen treffen. Fängt, glaube ich, mit dem Gespräch an. Und dann irgendwie, dann kommen so die kleinen Entscheidungen im Alltag. Und das macht ja unglaublich Spaß, wenn man sich auch, also ich fühle mich dann ja auch meistens ein bisschen besser. Dass ich gerade weiß, okay, das gerade, da habe ich mal niemandem mitgeschadet, dass ich das gerade genieße.
Hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, die man damit wahrnimmt und nicht als kleines Rädchen, sondern im Augenblick habe ich halt doch eine Möglichkeit, was zu verändern, was ja auch sehr angenehm ist.
Eine andere konkrete Empfehlung, die ich noch habe, ist eine wunderbare Netflix-Serie tatsächlich. Also ja, man darf sie schauen, auch wenn es CO2 verursacht ist. Sie heißt The Good Place, ist glaube ich in
Oh
Deutschland
ja.
noch. Aber da wird Ethik sehr schön erklärt und auch irgendwie ein sehr persönlicher Lösungsvorschlag am Ende gegeben, wie man diesen ganzen Dilemma da umgehen kann.
Das
Also.
stimmt. Das ist wirklich eine Sehempfehlung. Die sollte man wieder gucken, weil die ist wirklich sehr eindrücklich und finde ich jetzt gar nicht belehrend, sondern sehr unterhaltsam gemacht tatsächlich. Das ist das Schöne daran. Die kannst du nur zur Unterhaltung gucken und trotzdem nimmst du was mit. Das ist ganz
Toll.
angenehm bei
Also
der
ich
Serie.
bin ganz begeistert gewesen, als ich die. Ich nehme auch viele Ausschnitte oder für die Lehre am Ende. Also ich mache jetzt.
Ja, die lohnt sich sehr, auf jeden Fall. Lukas, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben das gleich noch 5 bis 10 Minuten Gespräch zum Fairphone und ich wollte dich nicht zu lange tatsächlich belagern und wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt das Spiel. Wie immer, alle Infos im Blog in den Shownotes. Lukas, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch. Mein erster Podcast übrigens, ganz nervös hier.
Oh, Premiere. Das ehrt mich noch mehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gilt euch auch der Dank, weil ohne eure Zeit, Aufmerksamkeit und Ohren wäre das Ganze irgendwie nicht ganz so spannend, ehrlicherweise und sinnvoll. Von daher danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Sozialgespräch und ciao zusammen.